Wie ist dieses Thema schon von Heiligabend her, der Vater im Himmel offenbart sich in seinem Sohn, der Vater entäußert sich und nimmt Gestalt an in seinem Sohn Christus Jesus, der den Himmel verlässt und für uns da ist. Wir werden gleich dieses erste Bild sehen mit den beiden Engeln. Die Kinder wollen wir segnen. Die sind jetzt in den Raum gegangen. Und das muss ich jetzt überlegen. Ist das jetzt Tan? Ist das? Hat die sich jetzt verändert oder was? Ist das Han jetzt hin? Nein, das ist Tan. So. Okay, die sind also alle da und die Kinder sind da. Wir freuen uns, die Kinder von Eleonora und Hanjo, korrekt, sind auch mit dabei, eine ganze Schar. Ich möchte noch einmal meinen Dank aussprechen an die, die das bei Heiligabend vorbereitet hatten, die Geschenke für unsere Kinder. Ganz toll. Jan Philipp, hallo. Wir haben noch etwas Schönes anzusagen. Das habe ich vorhin gehört und ihr habt uns nicht gefragt. Steht doch mal gerade auf und wendet uns euch uns mal zu und sagt doch was dazu. Michael, du siehst nicht so überzeugt aus. Ja. Hallo, was sich äußerlich hier abspielt, an der linken Hand ein Verlobungsring, das bleibt nicht verborgen. Möchtest du als Mann hier etwas zu sagen? Ihr habt euch beide gegenseitig auserkoren, die zweite Hälfte eures Lebens miteinander zu verbringen.
Genau. Sag mal, nee, ist sowas da eigentlich nicht. Lebensabschnitt? Nein.
Von ganzem Herzen wollen wir als Gemeinde euch segnen und uns alles, alles Gute wünschen. Ja? Dankeschön. Gut. Vater, und wir segnen auch die Kinder hinten im Raum. Und wir beten, dass sie jetzt einfach auch eine gute Stunde haben, eine gute Gemeinschaft und dass irgendwie von der Freude, die wir hier haben, etwas abstrahlt auf sie und sie mit uns irgendwo zusammen diesen Gottesdienst erleben. Ganz herzlichen Dank für unsere Kinder und wir beten um noch viel, viel mehr Kinder, um viele junge Leute auch hier in unserer Gemeinde. Herr, du schenkst das Wachstum auch hier bei uns. Dafür danken wir dir. Amen. Okay, ihr seht jetzt schon dieses wunderschöne Bild. In dem Moment, wo ich es gesehen hatte, war das wie eine Stimme in mir. Wieland, das ist dein Thema für Sonntag. Und ich hatte an was anderes gedacht und ich dachte zuerst, nein, das muss ja nicht sein. Und dann ging mir das Bild nach und darüber möchte ich mit uns heute sprechen. Ganz der Papa, wie der Vater, so der Sohn. Ich möchte einen wichtigen Vers uns sagen auf dem nächsten Bild. Im Angesicht Jesu erglänzt das Angesicht des Vaters. Und im Angesicht des Vaters erglänzt das Angesicht Jesu. Gott, der Vater und Jesus sind nicht zwei verschiedene Personen in der Weise, dass sie eine unterschiedliche Mission haben. Der Vater ist der Richter, der Sohn ist das Opfer. Der Vater ist der Schlechter, das Lamm ist das, was geschlachtet wird. Es muss ja irgendwie sein, es muss ein Opfer geben, sondern es ist anders. Der Vater war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Der Vater ist in seinem Sohn und durch seinen Sohn selber mit uns ans Kreuz gegangen. In ihm ist das gleiche Herz, in ihm schlägt das gleiche Herz wie in Jesus. Wenn Jesus sich so erniedrigt hat und ein Diener für uns geworden ist, bis zum Tod am Kreuz, dann ist diese Haltung die Haltung des Vaters. Der Vater hat genauso eine Knechtshaltung, eine dienende Haltung. Der Vater dient uns. Ganz der Papa. Und während ich darüber nachdachte und Gott bat, Herr, schenk mir gute Gedanken zu diesem Thema, fiel mir zuerst ein, natürlich fiel mir Johannes Kapitel 17, 14 ein, das lesen wir am Schluss. Aber dann dachte ich auch darüber nach, wer von uns sich bewusst, es gibt im Neuen Testament drei Christushymnen, so nennt man sie, drei Kapitel, in denen Jesus in wunderbarer Weise dargestellt wird. Wir machen hier keine Schulstunde, ich sage es euch, das ist Epheser Kapitel 1, das ist Kolosser Kapitel 1 und das ist Hebräer Kapitel 1. Wer darüber nachdenken will, wer Jesus wirklich war und wen Papa auf die Erde gesandt hat, muss diese drei Kapitel lesen. Und jetzt habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Es ist irre, wie man immer wieder, obwohl ich dieses Kapitel 100-mal gelesen habe, jetzt beim erneuten Lesen ist mir etwas Wichtiges klar geworden. Das sehen wir im nächsten Bild. Richtig, Dankeschön. Epheser 1 von Vers 3 bis 10 lesen wir. Ich habe folgende Entdeckung gemacht. Dieses Kapitel ist gar nicht einfach nur ein Christushymnus. Es ist ein Vaterhymnus. Und das wollen wir gemeinsam entdecken. Lass uns das mal lesen. Und gut, wir fangen einfach an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Überschrift. Er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der, und auf wen bezieht sich dieses Der? Auf Gott, auf den Vater. Also nicht auf Christus, sondern auf den Vater. Der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er, der Vater, uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und untadelig vor seinem Angesicht dastehen sollten. Und er hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm, nämlich dem Vater, angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat, nämlich in Christus erwiesen hat. In diesem, jetzt bezieht sich das auf Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er, nämlich Jesus, uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Aber das ist interessant. Das nächste er bezieht sich wieder auf den Vater, nicht auf Jesus. Er, Gott, hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe die Begeisterung in euren Gesichtern noch nicht so wahnsinnig stark. Ich kann euch nur eins sagen, bei mir ist Begeisterung. Ich hoffe, dass ich das hier rüberbringen kann. Ich bin begeistert darüber, zu entdecken, dass Epheser Kapitel 1 nicht nur ein Christushymnus ist. Das ist es auch. Es ist auch ein Vaterhymnus. Es ist ein Kapitel, welches uns die Eigenschaft, den Charakter meines Vaters im Himmel so wunderbar darstellt. In ihm ist pure Gnade, in ihm ist pure Liebe, in ihm ist pures Wohlgefallen. Und das ist nicht durchmischt mit einer richterlichen Mentalität. Ich habe es hier schon einmal gesagt und werde es auch ein paar Mal sagen, weil in unseren inneren Befinden ist es oft noch so, dass Gott der Richter ist und Jesus ist der, der das Ganze ausbaden muss, das Problem. Nein, es ist anders. Das Leid, das Jesus erduldet hat, hat auch der Vater erduldet. In ihm ist das Leid, so wie es in seinem Sohn war. Aber er ist pure Gnade. Er ist Richter um der Sünde willen. Aber er ist pure Liebe um Friedels willen, um Susannes willen, um Haralds willen, um meinetwillen. Ganz der Papa. Ich habe dabei geschrieben, auch Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 22. Das geht dann eigentlich noch einmal weiter. Ich möchte das auch ganz gerne lesen. 1, Vers 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst, es geht um den Vater, und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen und so weiter. Die Kraft, die er an Christus erwiesen hat, hoch erhoben über alle Gewalt und so weiter. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Das ist meine Entdeckung. Es ist wirklich ein wunderbarer Vaterhymnus. Wir erinnern uns an Heiligabend, 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ich denke an eine Stelle im Alten Testament, Jesaja 65, Vers 2, die möchte ich mal zitieren, die habe ich nicht hier drauf. Da heißt es: Ich habe meine Arme, und das sagt Gott, der Vater, meine Arme den ganzen Tag ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf unheilvollem Weg. Es ist das Herz des Vaters, das seine Arme ständig ausstreckt. Viele haben vom Alten Testament nur das Gefühl, als ob da der Richtergott zum Tragen kommt. Das ist schon wahr, weil die Gnade noch nicht geoffenbart war. Aber in einigen Versen sehen wir im Alten Testament schon, wie das Neue Testament hineinleuchtet in das Alte Testament und dort sichtbar wird, wer der Vater wirklich ist. Sehr deutlich sehen wir das auch in Hosea, Kapitel 12, Vers 3 bis 4. Dennoch bin ich es gewesen, der Ephraim steht hier auch für Israel, am Gängelband geleitet hat. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch, an einem Band geleitet hat, an einem, vielleicht auch es nur umarmt hat und geleitet hat und es auf die Arme genommen hat. Aber dennoch haben sie nicht erkannt, dass ich ihr Heiland bin. An Banden, wie sie für Menschen passen, habe ich sie an mich gezogen, an Seilen der Liebe, und mich so gegen sie verhalten, dass ich das Joch an ihren Kinnbacken hochhob und mich zu ihnen neigte, um ihnen Nahrung zu reichen. Das ist der Vater im Alten Testament. Bitte? 11, 3 bis 4. Hosea 11, 3 bis 4. Es gibt nicht viele Stellen im Alten Testament, wo wir die Haltung des Vaters sehen. In der Regel ist es schon bei Abraham der Glaube. Bei Josef ist es die Führung. Bei Jakob ist es der Kampf, der ihn begleitet hat. Aber einige wenige Stellen im Alten Testament, da leuchtet das Neue hinein und wir spüren, dass auch das Alte Testament von der Liebe des Vaters schon geprägt ist. Genauso wie es mit dem Vater ist, so ist es mit dem Sohn. Er betet in Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das gleiche wie im Alten Bund. Der Vater wollte im Alten Bund Israel sammeln und Israel in seine Arme nehmen. David hat in seinen Psalmen so oft zum Ausdruck gebracht, dass der Vater da ist, dass der Vater Israel bewahrt hat, gerettet hat aus Ägypten. Und diese Psalmen sind ja im Alten Testament Lieder gewesen. Das heißt, diese Lieder sind von Israel gesungen worden. Sie hatten sehr wohl die Möglichkeit, schon im Alten Bund die Liebe Gottes zu erkennen, aber sie haben es nicht getan. Und nicht anders war es mit den Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt hatten und über die Jesus ausrufen musste: Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Das ist der Weg Jesu. Wir sehen Jesus, nachdem er größer geworden war, als 12-jährigen jungen Mann, ein junger Mann, ich müsste jetzt gerade überlegen, ob er schon aufgenommen war. Ich denke mal schon in die Riege der Männer. Das ist die Feier, die ein junger Mann damals erleben durfte. Und dann war er ein vollmäßiges Glied der jüdischen Gemeinde. Und so war er im Tempel und unterhielt sich mit den Schriftgelehrten. Und alle staunten über seine Weisheit. Und dann kommen seine Eltern und wollen ihn abholen und sehen ihn dort in der Diskussion sitzen. Und sie verstehen das gar nicht. Und er sagt zu ihnen: Ihr Eltern, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Sehr früh hat der Sohn verstanden und ergriffen, dass er von seinem Vater gesandt worden ist und der Vater in ihm lebte und er mit seinem Vater Gemeinschaft haben wollte. Bei der Taufe und auch bei der Versuchung, ja, zuerst bei der Versuchung stellte er sich den Forderungen Satans, stellte er sich den Forderungen der Sünde, die nach ihm greifen wollte und ihn packen wollte, und er widerstand ihm. Und zu seiner Taufe ließ er sich taufen, um der Sünde willen, um der Gerechtigkeit willen. Und so geht es weiter bis nach Gethsemane. So hat der Sohn das Herz des Vaters zum Ausdruck gebracht und das für uns erlitten, was der Vater in seinem Herzen spürte. Das nächste Bild. Ich will das nur ganz kurz einmal anreißen. Es gibt im Alten Testament zwei Messias-Traditionen, die von der Theologie unterschieden werden. Wir sehen im Alten Testament einmal Verse wie zum Beispiel Psalm 2, Vers 7 und 8. Da heißt es: Bitte mich, so gebe ich dir Völker zum Erbe. Oder: Ich herrsche über die Welt. Oder: Der Vater sendet den Messias, um die Welt zu beherrschen und König zu sein. Ihr könnt es im Einzelnen nachschlagen, ich schicke euch die Unterlagen. Und dann sieht man, wie Jesus also der neue David sein würde, der die ganze Welt beherrscht. Wir sehen aber auch das andere Bild, nämlich der priesterliche Messias. Und das ist der leidende Messias, der uns dargestellt wird in Psalm 22 und in Jesaja 53. Er wurde zur Schlachtbank geführt, er tat seinen Mund nicht auf, er ließ sich opfern. Diese beiden Gedanken sehen wir im Alten Testament. Und welche von den beiden hat Jesus im Neuen Testament gelebt? Er hat sich für den priesterlichen Messias entschieden. Er hat sich dafür entschieden, zu leiden für uns Menschen. Er hat sich nicht dafür entschieden, König zu sein. Er hat sich dafür entschieden, zu leiden, um das Herz des Vaters wirklich für uns da zu tun. Ich möchte mit euch noch einen Text anschauen aus Johannes Kapitel 5, wo diese Gegenüberstellung des Vaters und des Sohnes am besten zum Tragen kommt. Johannes Kapitel 5 von Vers 17. Da sagt Jesus: Mein Vater wirkt ununterbrochen bis zu dieser Stunde, darum wirke ich auch. Deshalb trachteten die Juden ihm umso mehr nach dem Leben, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich Gott damit gleichstellte. Stellen wir uns einmal Johannes 5 von Vers 17. Johannes 5 von Vers 17. Jesus kommt als Gottes Sohn auf die Welt. Er hatte göttliche Kraft in sich. Er hatte göttliche Autorität in sich. Jesus hätte in einem Moment am Kreuz Legionen von Engeln gehabt, die die ganze buhende Zuhörerschaft im Nu vernichtet hätte. Jesus ist den Weg des Kreuzes komplett gegangen. Er hat auf sein Gottsein verzichtet und immer wieder neu das Leid gewählt. Er nannte Gott seinen Vater, weil es wirklich so war. Und das Volk trachtete ihm nach dem Leben, weil er das tat, aber nicht wie ein Messias handelte, nicht ein König von Israel war, sondern sich verachten und verspotten ließ. Was für eine Spannung muss in Christus Jesus geherrscht haben, Gott zu sein, aber das nicht zeigen zu dürfen. Dennoch geht es weiter und jetzt vergleicht er sich mit dem Vater. Zum Beispiel in 5 Vers 19. Daher sprach sich Jesus ihnen gegenüber so aus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn vermag von sich selber aus nichts zu tun, als was er den Vater tun sieht. Denn was jener tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Für uns: Tue, was du den Vater tun siehst. Jetzt kommen ein paar praktische Ratschläge. Wenn es so war, dass Jesus ganz eng mit seinem Vater verbunden war und spürte und sah, was er den Vater tun sah, und dasselbe dann ausführte, dann kann das so mit uns Menschen auch sein. Dann ist es so, wenn ich Christus in mir habe und wenn ich vom Geist Gottes erfüllt bin, dann lebe ich, dann kommt zum Beispiel ein Kunde in meinen Laden und ich merke, wie diese Frau oder der Mann traurig ist. Ich sage euch wieder ein Beispiel. Warum soll ich nicht von mir reden? Eine Frau, mein Alter, ungefähr 67 Jahre alt, hat gerade ihren Mann verloren. Beide haben eine ganz tückische Knochenkrankheit gehabt, sodass der Mann zum Beispiel ganz am Ende nur noch in sich zusammengekrümmt auf einem Rollstuhl saß. Beide hatten vor 10 Jahren, waren sie noch das blühende Leben, hatten tolle Brillen von unserer Firma bekommen, damals kannte ich sie noch nicht. Aber André erzählte mir, mein früherer Chef, sagte mir: Wieland, du hättest dieses Ehepaar früher kennenlernen sollen. Sie waren das blühende Leben. Er war ein Unternehmer und hatte viel Geld verdient. Aber dann kam diese Krankheit. Und vor ein paar Tagen ist er gestorben. Und der eigene Sohn ist noch nicht mal zur Beerdigung gekommen. In dem Moment habe ich gesehen, was der Vater tut. Der Vater tröstete in diesem Moment diese Frau. Und so ging ich zu ihr und ich legte meinen Arm um sie. Und ich sagte: Frau Obenhaus, das tut mir leid. Wer hat das gesagt, das tut mir leid? Das war der Vater. Der sagte das in mir. Und dann habe ich das gesagt. Du kannst dich zum Werkzeug des Vaters machen lassen. Du kannst ein Werkzeug des Vaters sein. Wenn seine Liebe, wenn sein Geist in dir wohnt, wo immer du bist, ich sage mal Samuel, im Hotel. Und wie geht's da ab? Was für Dinge passieren da? Du bist in einer Fabrik, du bist in einem Büro, du bist in der Schule und da wird eine Schülerin gemobbt und du weißt, wer der Schuldige ist. Und du gehst zu dem Schuldigen ganz lieb hin und umarmst ihn und sagst zu dieser Person: Don't do it anymore. Mache das nicht mehr. In dem Moment ist die Autorität des Vaters und des Sohnes in dir. Und du tust das, was der Vater und der Sohn tun würden an den Menschen. So wie Jesus tat, was er den Vater tun sah, so können wir tun, was Jesus tun möchte. Jeder von uns. Jeder von uns in dem Bereich, wo du bist. Ich bin dazu verdammt, in einem Geschäft zu arbeiten. Ein anderer ist in einer Schule, jemand ist mehr zu Hause oder mehr in der Arbeit, ganz egal, wo wir sind. Kolosser 3, Vers 23 heißt es: Alles, was ihr tut, wie geht's weiter? Das tut, als gelte es dem Herrn. Und alles, was der Herr tun möchte, das tut er so durch uns. Das nächste Bild, danke. Die Liebe öffnet dir die Augen für Vaters Werk. Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und lässt ihn alles sehen, was er selbst tut. Und er wird ihn noch größere Werke als diese sehen lassen, damit ihr euch wundert. Der Vater lässt den Sohn, hat den Sohn lieb und lässt ihn alles sehen. Wenn du in Christus verankert bist und du schaust in diese Welt. Als ich gestern, es ergab sich, dass ich gestern in der Bahnhofstraße war, ich musste einen Pullover umtauschen, diesen hier zum Beispiel. Aber ich merkte, es gab ihn nicht mehr größer. Also bin ich dann doch bei dieser Größe geblieben. Geht das? Okay, dankeschön. Und ich lief durch die Bahnhofstraße, Bielefelds belebteste Geschäftsstraße, und ich sehe die Menschen in ihrer Geschäftigkeit, in ihrer Fokussierung. Sie sehen nur sich selbst. Und in dem Moment habe ich die Menschen wieder so gesehen, wie der Vater sie sieht. Sie sind verwahrlost, ohne Hirte, Schafe, die keinen Hirten haben. Der Vater lässt uns die Welt so sehen, wie sie ist. Wenn in uns der Geist Gottes wohnt und Christus in uns lebt, dann spüren wir, wie diese Welt aus allen Fugen gerät. Dann können wir nicht uns mitfreuen mit irgendeiner Gruppe, die Krieg führt. Wir sind immer auf der Seite der Opfer und wir haben Mitleid für die Menschen. Wir haben unendliches Mitleid mit den Flüchtlingen in dem Flüchtlingsheim. Ich habe Mitleid mit meinen türkischen Freunden in Bielefeld, denen ich so gern Christus nahe bringen möchte. Gestern Abend war ich bei meinem türkischen Freund und wir haben uns gut anderthalb Stunden unterhalten über eine neue Bewegung in der Türkei und über Erdogan und über die Probleme und über die Europäische Union. Und ich habe gespürt, wie ich einfach eine totale Liebe für meinen Freund hatte, der Muslim ist. Und wir beide waren total eins, wir waren Freunde. Und ich weiß, dass mein Jesus in mir ausstrahlte auf ihn. Und es dauert etwas. Ein Muslim ist wie ein Eisklotz. Das dauert, das geht nicht so schnell. Aber es fängt mit Freundschaft an. Okay, in Epheser 1, Vers 18 heißt es, dass wir erleuchtete Augen bekommen, um zu sehen, was Gott tun möchte. Sehen wir die Welt mit Gottes Augen. Das nächste, das steht in Kapitel 5, Vers 22. Richte nicht. Immer Kapitel 5. Immer Kapitel 5, Vers 22 jetzt. Denn auch der Vater ist es nicht, der jemand richtet. Wusstet ihr, dass das in der Bibel steht? Ja? Okay. Denn der Vater ist es nicht, der jemand richtet, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Und worin besteht das Gericht? Dass Christus am Kreuz hängt und sich seine Hände durchbohren lässt. Das ganze Gericht ist über ihm niedergegangen. Wie können wir noch andere Menschen richten, liebe Geschwister? Wie können wir noch andere Menschen verurteilen? Wissen wir, was in anderen vor sich geht? Wissen wir, wie die Person aus unserer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde, wir verurteilen eine Person, dass sie übel an uns gehandelt hat? Wissen wir wirklich, was in dieser Person vor sich geht? Wissen wir, wie diese Person sozialisiert worden ist, wie diese Person sich entwickelt hat? Ich habe kein Recht zu urteilen. Und ich lese euch mal ganz bewusst einen Vers vor, der wird gerne unterschlagen. Über solche Dinge liest man gerne hinweg. Man möchte ja seine eigene Theorie oder ja, Theologie betreiben. Da sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 3, doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtshof ein Urteil empfange. Ich gebe noch nicht mal ein Urteil über mich ab. Wir brauchen gar nicht zu Jesus gehen, der gesagt hat, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Gucken wir uns dies hier an. Noch nicht mal, geschweige denn andere zu richten, ich kann noch nicht mal mich selber richtig beurteilen, weil auch meine Motive sehr verborgen sind. Geben wir das Gericht doch ganz in Gottes Hände. Und er hat es auf Jesus abgewälzt. Wir haben kein Recht zu erwarten, dass wir Hitler oder Stalin oder Mao Zedong in der Hölle schmoren sehen. Wir haben kein Recht dazu. Das Gericht ist Gottes Sache. Richte nicht. Auch der Vater hat nicht gerichtet, sondern er hat das Gericht ganz und gar seinem Sohn übertragen. Und das Letzte, lebe das Leben vom Vater. Da gehen wir noch mal einen Vers zurück. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und in Vers 26 steht das, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn das Leben verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. In dir lebt der Vater. In dir lebt ewiges Leben. Deswegen brauchen wir keine Angst haben vor dem Tod. Wir fürchten zwar manches Mal zu sterben, und das ist nicht leicht, wie man immer wieder sieht. Aber vor dem Tod brauchen wir keine Angst haben. Wir sind geborgen in Christus. Wir sind geborgen im Vater. Er ruft uns zu sich. Und sein Leben ist in dir. Und mit wem du immer auch Umgang hast, dein Leben strahlt durch dich. Ich möchte schließen, indem ich jetzt noch Johannes 14 uns vorlese, wo Philippus Jesus bittet, ihm den Vater zu zeigen. Und zwar Vers 7 bis 11. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Da sagte Jesus zu ihm, so lange schon bin ich mit euch zusammen und trotzdem hast du mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, spreche ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, tut seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Ganz der Papa. Schaut euch das Bild an. Wir können den Vater nicht verstehen ohne den Sohn. Wer den Vater entdecken möchte ohne Jesus, geht am Leben vorbei. Wer den Sohn verstehen will, ohne zu glauben, dass der Vater so ist wie der Sohn, der geht auch dran vorbei. Gott ist unser Papa. Kannst du so beten? Betest du in deinem persönlichen Gebet manchmal, Papa, machst du das? Mach das. Papa, du bist es. Lass uns zusammen beten.